Liebe Gemeinde, ob nun hier bei Zoom mit dabei oder später dann zu Hause über YouTube das Ganze verfolgend, ich will euch grüßen, indem ich euch zuspreche: Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Diese Grußformel findet sich am Anfang etlicher Briefe des Apostels Paulus. Diese Briefe haben oft einen ganz ähnlichen Aufbau. Am Anfang steht das Lob für die Gemeinde, an die der Brief gerichtet ist, und weiter hinten im Brief kommen dann Ermahnung und manchmal auch Tadel. Am Anfang die frohe Botschaft, dann die Ermahnung, nun auch wirklich diesem Evangelium, dieser frohen Botschaft gemäß zu leben. Vielleicht hat der Apostel die Erfahrung gemacht, dass seine Zuhörer und dann auch die Leser seiner Briefe es durchaus lieben, das Gute zugesprochen zu bekommen. Worte der Gnade und Vergebung hören wir schließlich alle gern. Aber wie ist es damit, dieses Gute dann auch selbst zu leben, in das eigene Leben zu integrieren, dass das mit dem Verstand erkannte und freudig begrüßte, dann auch vom Kopf ins Herz wandert und zur eigenen Tat wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Daran müssen wir wohl immer wieder erinnert und zuweilen wohl auch mit deutlichen Worten ermahnt werden. Mir selbst zumindest ergeht es so. Der Weg vom Kopf ins Herz ist ein weiter Weg. Seltsamerweise bringen wir es ohne weiteres fertig, ganz selbstverständlich zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und schon kurze Zeit danach stellt es sich dann heraus, dass wir dem Schuldiger in Wirklichkeit keineswegs vergeben haben. Im Grunde habe ich dann gebetet: Vergib mir meine Schuld nicht, weil auch ich nicht bereit bin, meinem Schuldiger zu vergeben. Zuerst kommen bei Paulus Kapitel, in denen es um die frohe Botschaft von der Erlösungstat Christi geht, und dann kommt die Ermahnung. Die Briefe an die Galater, Philipper und Kolosser etwa haben diese Struktur, und der Brief, mit dem wir uns zurzeit befassen, der Epheserbrief, ist da keine Ausnahme. Sie erinnern uns an eine Befindlichkeit unserer Herzen. Wohltaten empfangen, ja gerne. Wohltaten austeilen, naja. Streicheleinheiten einheimsen, am liebsten ohne Ende. Streicheleinheiten weitergeben, eher knausrig und wenn, dann wohl dosiert. Unser heutiger Predigttext steht im hinteren Teil des Epheserbriefs und, man kann es deshalb schon ahnen, ist von einer Menge an Ermahnungen geprägt. In Kapitel 4 ab Vers 25 bis Vers 2 in Kapitel 5 schreibt Paulus Folgendes: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Beim Lesen dieses Textes ertappe ich mich dabei, wie ich mich selbst bewerte und taxiere. In dieser Hinsicht bin ich ganz gut, aber dort sieht's eher schlecht aus. Hier kann ich bestehen und da falle ich gnadenlos durch. Und in Summe bin ich irgendwie deutlich im Minus. Geht es euch auch so? Aber diese Auflistung des Paulus zeigt mir doch auch, dass die Christen damals vor 2000 Jahren mit den gleichen Problemen zu tun hatten wie wir heute. Ein hartes Herz äußert sich nicht mitfühlend und Neid, gewachsen aus dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, zu wenig beachtet, zu wenig geliebt, wird den Mitmenschen wenig Gutes gönnen. Das Bauchgefühl sagt mir dann, warum sollen die es besser haben als ich? Und der Bauch redet immer lauter als der Verstand und seine angeblich so unwiderstehliche Vernunft. Lieber Paulus, möchte ich sagen, was soll ich da tun? Du hältst mir zu Recht mein Defizit vor. Aber du weißt doch selber, dass ich oft anders sein wollte, als ich dann tatsächlich war. Und dass ich anders plante, als ich es am Ende tat. Dir selbst ging es doch auch nicht anders. Was tun angesichts dieses oftmaligen Scheiterns am eigenen Unvermögen? Paulus hat darauf allerdings schon geantwortet. Und in den letzten beiden Versen unseres Predigttextes kommt diese Antwort zum Ausdruck. Vielleicht haben wir das überhört, weil wir noch zu beschäftigt waren mit letztlich fruchtlosen Versuchen aus Soll und Haben eine Bilanz zu erstellen. Deshalb noch einmal die Worte des Apostels. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Dem Beispiel Gottes folgend und der Liebe und in der Liebe zu leben wie Christus. Nun gut, wenn wir das so verstehen wie den Appell, nimm dir doch endlich ein Beispiel an deinem Bruder oder an deiner Schwester und sei nicht mehr so faul, dann löst das keine Begeisterung aus. Paulus wusste das auch und dennoch rät er: Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Wie lernen denn Kinder von Anfang an? Ganz richtig, durch Nachahmung. Die ganze Erziehung taugt nichts, hat einmal ein berühmter Pädagoge gesagt. Sie machen uns ja doch alles nach. Im griechischen Text gebraucht Paulus hier ein Wort, von dem unser Begriff Mimik abstammt. Mimt Gott nach als seine geliebten Kinder. Schaut auf Gott, wie ein Baby auf seine Mutter schaut und werdet zum Mimen, zu Nachahmen Gottes im auf ihn schauen und auf ihn hören. Glauben zu lernen ist nicht nur eine Sache des Verstands, sondern noch viel mehr des vertrauensvoll auf ihn schauens und ihn nachahmens. Dem Beispiel folgend, das er uns in Christus gegeben hat. Wenn wir auf ihn schauen, in allem, was uns begegnet, dann erkennen wir, wie Gottes Herz schlägt. Dann erkennen wir den, der uns in unendlicher Liebe nachgeht, der uns sucht, um uns wirbt, der Freude daran hat, das Verlorene zu suchen und das Verletzte zu heilen. In Christus wird das Gesicht Gottes sichtbar, das uns zärtlich liebend anschaut. Werdet Nachahmer Gottes, deren Herzen und Gesichter etwas von seiner Liebe widerspiegeln. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, sagt Paulus weiter. Auch hier bietet der griechische Text etwas Überraschendes. Wörtlich übersetzt heißt es: wandelt in der Liebe, geht umher in der Liebe. Paulus hat beim Blick auf die Liebe anscheinend einen Raum vor Augen, in dem man umhergehen kann, wandeln, das heißt gehen, schlendern, spazieren gehen, im Raum der Liebe. Einen Raum kann man einrichten, möblieren, gestalten und schmücken. Im Raum der Liebe soll Platz finden, was zur Liebe gehört, Schönes und Hilfreiches. Da hat die Weisheit ihren Platz, wie auch Anregendes und Aufregendes, Wohltuendes und Mahnendes. Mit diesem tollen Bild vom Raum der Liebe wird die Liebe von der reinen Bauchsteuerung befreit. Der Affekt aus dem Bauch ist nicht alles. Und er darf nicht immer das letzte Wort haben. Aus dem Bauch kommt die Liebe, ja, aber auch der Hass. Kommt die Großzügigkeit, aber auch der Geiz. Wenn Paulus in seinen Mahnungen die Dinge beim Namen nennt, die wir auch allzu gut kennen, Lüge, Wut, Verbitterung, Verleumdung, dann sagt er uns, sie werden natürlich auch zu deinem Leben gehören, aber wenn du sie erlebst, wenn du ihre Macht spürst, dann geh bewusst in den Raum der Liebe. In ihm findest du Christus, der sich aus Liebe für euch dahingegeben hat, der sein Leben gegeben hat für dich, für deine Wut, für deine Bosheit, für deine Schuld. Diesen Raum bewusst aufsuchend, in ihm wandelnd und dabei Christus begegnend, wirst du immer neu Veränderung erleben. Korrektur zur Liebe hin, wirst du deinen Menschenbruder und deine Menschenschwester nicht nur mit dem Blick deines Wutbauches, sondern durch die Augen Christi anders sehen und neu erkennen. Lernen, Gott nachzuahmen und immer neu und regelmäßig spazieren gehen im Raum der Liebe Christi. Eine wunderbare Hilfe zum persönlichen Glauben. Mach daraus eine Lebensaufgabe, deinen Raum der Liebe mehr und mehr auszugestalten. Eine Aussage des früheren Bischofs von Limburg, Franz Kamphaus, bringt es auf den Punkt. Mach's wie Gott, werde Mensch. Ich glaube, dieser Aufforderung und Ermunterung stimmt Paulus auch zu. Nimm die Aufgabe an, die Maßstäbe Gottes zu erkennen, seinen Liebeswillen zu erkennen, an dem wir den Bauch ein ums andere Mal fruchtbar korrigieren können. In Jesu Namen. Amen.